In einem Trailer, also einer mobilen Wohneinheit in Pennsylvania County, Virginia, brennt kein Licht mehr. Die Nacht vom 30. Oktober 2002 ist von einer fast unnatürlichen Stille erfüllt. Kein Windhauch bewegt die herbstlichen Blätter, kein fernes Motorengeräusch dringt durch die dichte Dunkelheit der ländlichen Gegend.
Alles wirkt friedlich, fast schon idyllisch. Eine trügerische Ruhe, die jeden Moment zerrissen werden kann. Und dann geschieht es. Ein ohrenbetäubender Knall, hart, metallisch, endgültig. Das Echo eines Schrotflintenschusses bricht sich an den dünnen Wänden des schmalen Wohnwagens, gefolgt von einem zweiten, einem dritten.
Es hallen keine Schreie durch den Trailer, es sind keine verzweifelten Fluchtversuche zu hören und auch kein Kampfgeschehen. Im Hauptschlafzimmer liegt Julian Curtis Lewis. Bis eben hat er noch tief geschlafen, vielleicht etwas Schönes geträumt. Doch dann hat jemand wie aus dem Nichts mit einer Schrotflinte auf ihn geschossen. Julian lebt noch, aber er verblutet langsam, ringt um jeden Atemzug. Und damit hallo zu einer neuen Folge Mord and Short. Ich bin Jan.
Und ich bin Manja. Sein Sohn CJ Lewis liegt am anderen Ende des Trailers. Er hatte keine Chance, nicht einmal einen letzten Gedanken. Er wird 25 Jahre alt. 8 Schusswunden zählen die Gerichtsmediziner später an CJs Körper. Unter anderem am Rücken, am Bauch sowie an Armen und Beinen.
Und während das Blut auf den Boden tropft und Julian Lewis um sein Leben kämpft, steht eine Frau in der Küche. Teresa Lewis. Sie ist hellwach, sie ist unverletzt genug, um Hilfe zu holen, um die Polizei zu rufen. Aber sie wartet. Sie lässt die Minuten verstreichen, während das Leben aus ihrem Ehemann weicht. Angeblich mindestens eine halbe Stunde.
Als die Polizei schließlich eintrifft, lebt Julian noch, verstirbt aber kurz darauf an seinen Verletzungen. 2 Männer getötet in ihren Betten. Keine Anzeichen von Gegenwehr, keine Kampfspuren und kein Chaos. Und mittendrin Teresa. Sie sitzt da, fast schon unheimlich gefasst. Eine Ruhe, die nicht zu dieser Szene passt. Ihre Verletzungen? Ein kleiner Streifschuss am Arm. Ein Kratzer im Vergleich zum Massaker um sie herum.
Sie beginnt sofort zu reden und sie erzählt den Beamten von 2 maskierten Männern, die in den Trailer eingedrungen seien. Sie hätten wahllos um sich geschossen und sie hätten auch sie bedroht. Deshalb habe sich Teresa versteckt, sie sei aber entdeckt und angeschossen worden. Aber die Ermittler spüren sofort, dass hier etwas nicht stimmen kann. Die Szenerie ist zu widersprüchlich.
Warum lassen 2 Killer die einzige Zeugin mit einer minimalen Wunde am Leben? Sie könnte sie erkannt haben und sie identifizieren und somit zum Problem werden. Das ist die entscheidende Frage, die sich wie ein Schatten über das Geschehen legt.
Es gibt zudem keine durchwühlten Schubladen, auch wurden keine Wertsachen gestohlen. Ein Raubmord ohne Raub also? Das ergibt keinen Sinn. Es widerspricht jeder Logik eines gewöhnlichen Einbruchs.
Die Ermittler schauen sich Teresa genau an. Und was sie finden, ist keine trauernde Witwe, die um ihre Liebsten weint. Es ist eine Frau, die viele Minuten gewartet hat, bevor sie den Notruf wählte. Minuten, in denen Julian Lewis langsam und qualvoll verblutete, während Teresa zugesehen hat oder zumindest untätig geblieben ist.
Aber warum hat sie gewartet? Weil sie sicher gehen wollte, dass er nicht mehr sprechen kann? Dass keine Zeugen übrig bleiben? Doch bevor wir tief in diese blutige Nacht eintauchen, müssen wir uns fragen, wer ist Teresa Lewis eigentlich? Geboren 1969, wächst sie in Verhältnissen auf, die man bestenfalls als instabil bezeichnen kann, geprägt von Armut und Vernachlässigung.
Schon früh zeigt sich, dass Teresa anders ist. Sie hat enorme Schwierigkeiten in der Schule, kann kaum lesen und schreiben. Ihr IQ wird später auf 70 bis 72 getestet. Das liegt klar am unteren Rand der Intelligenzskala und gilt als Grenzbereich zur geistigen Behinderung.
In der Schule ist sie die Außenseiterin, diejenige, die ständig mehrere Schritte hinterherhinkt, die immer kämpfen muss. Theresa sucht nach Anerkennung, nach Liebe, nach irgendetwas, das ihr Halt gibt in einer Welt, die ihr fremd erscheint. Ihre Beziehungen scheitern kläglich, sie verliert sogar das Sorgerecht für ihre Kinder, ein weiteres Zeichen ihrer Überforderung. Menschen, die sie damals kannten, beschreiben sie als extrem leichtgläubig und fast schon krankhaft abhängig, eine Persönlichkeit, die leicht zu beeinflussen ist.
Theresa ist wie ein Chamäleon. Sie nimmt die Eigenschaften und Gewohnheiten der Menschen an, die sie gerade umgeben, um zu gefallen, um zu überleben. Ist schon bitter irgendwie. Aber Anfang der 2000er scheint sich das Blatt für sie zu wenden. Sie trifft Julian Lewis. Er ist rund 15 Jahre älter, stabil, ein hart arbeitender Elektriker in einer Textilfabrik. Ein Mann, der ihr Sicherheit verspricht. Für Theresa ist er der rettende Anker in einem Leben voller Chaos. Die Chance auf eine normale Zukunft.
Die beiden heiraten und ziehen in den Trailer in Pennsylvania County. Julian bringt seinen Sohn CJ mit in die Ehe. CJ ist ein junger Mann mit Plänen. Er ist Soldat und träumt von einer Karriere beim Militär. Die kleine Familie wirkt nach außen harmonisch und unauffällig. Aber das täuscht. Denn Theresa ist nicht die treusorgende Ehefrau, die sie vorgibt zu sein. Und dann lernt sie Matthew Schellenberger kennen. Er ist deutlich jünger, attraktiv und brandgefährlich. Ein Mann, der ihre Schwächen schnell erkennt.
Ja, Matthew ist genau das Gegenteil von dem soliden, aber vielleicht etwas berechenbareren Julian. Ein Rebell, der sie fasziniert. Zwischen der 32-jährigen Theresa und dem 21-jährigen Matthew entbrennt eine Affäre. Eine toxische Verbindung. Und Matthew ist mit Rodney Fuller befreundet. Beide Männer sind orientierungslos, ständig pleite und auf der Suche nach Geld, das sie meist mit Gelegenheitsjobs verdienen.
Theresa sieht in ihnen nicht nur den Liebhaber oder Freund, sondern Werkzeuge, Mittel zum Zweck. Denn Theresa weiß ganz genau, wie viel ihr Ehemann Julian wert ist, wenn er tot ist. Es muss ihn nur jemand erledigen. Ein eiskaltes Kalkül.
Ja, genau. Julian Lewis hat nämlich eine Lebensversicherung abgeschlossen. Die Höhe? Satte 250.000 Dollar. Zusätzlich gibt es eine beträchtliche Summe von CJ, der als Soldat ebenfalls versichert ist. Ein weiterer Bonus.
Für Theresa, die nie gelernt hat, mit Geld umzugehen, ist das ein Vermögen, das ihr ein völlig neues und sorgenfreies Leben ermöglichen könnte. Ihr Mann und dessen Sohn sollen sterben. Das steht für Theresa fest. Sie beginnt also, Matthew und Rodney zu manipulieren. Sie verspricht ihnen angeblich Anteile und Sex. Sie spielt also mit ihren Begierden. Sie füttert ihre Gewaltbereitschaft mit einer Kaltblütigkeit, die ihr wohl niemand zugetraut hätte. Eine dunkle Seite also, die hier zum Vorschein kommt.
Theresa soll den beiden Männern sogar Geld gegeben haben, um die Tatwaffen zu kaufen, um sich für den Mord auszurüsten. Sie soll mit ihnen die Raumaufteilung des Trailers besprochen und ihnen gezeigt haben, wo Julian und CJ schlafen werden. Und sie hat angeblich auch dafür gesorgt, dass die Hintertür in der Tatnacht unverschlossen bleibt.
Eine Woche vor dem tödlichen Angriff erhalten Matthew und Rodney wohl 1.200 Dollar von Theresa als Vorabzahlung und Anreiz. Und in der Nacht zum 30. Oktober 2002 ist es dann soweit. Die beiden Männer betreten den Trailer. Sie haben eine Schrotflinte und eine Pistole dabei. Sie bewegen sich sicher, denn sie kennen den Weg genau. Theresa hat sie ja instruiert.
Zuerst gehen sie zu Julian. Matthew drückt ab. Wieder und wieder. Ohne Gnade. Julian Lewis wird von den Schüssen aus dem Schlaf gerissen. Er versteht nicht, was geschieht. Er sieht seinen Mörder, seinen Nebenbuhler und kann sich nicht wehren.
Während Julian im Sterben liegt, gehen die Täter zu seinem Sohn CJ. Der junge Mann hat keine Zeit, auch nur aufzuwachen. Mehrere Schüsse beenden sein Leben in Sekunden. Ein schneller, brutaler Tod. Und Theresa? Sie steht wohl in der Küche und hört zu. Sie hört die Schüsse. Sie hört das Stöhnen ihres eigenen Mannes. Wie kann man so etwas ertragen? Wie empathielos muss man sein, um da nicht sofort zu helfen?
Wir müssen uns nochmal klar machen. Sie wartet, bis die beiden Killer verschwunden und in Sicherheit sind. Dann nimmt sie eine Waffe und fügt sich wahrscheinlich selbst die Fleischwunde am Arm zu. Die perfekte Tarnung, denkt sie vielleicht. Ein letzter Akt der Täuschung, um der Polizei die Geschichte vom Einbruch und der Bedrohung besser verkaufen zu können.
Doch Theresa hat die Ermittler unterschätzt. Schon kurz nach der Tat finden die Polizisten ihre Handtasche. Darin liegt Julians Geldbeutel, angeblich auch mit seiner Kreditkarte. Warum sollten Einbrecher die Brieftasche im Haus lassen und die Zeugin nur anschießen? Ungereimtheiten, die sofort auffallen. Die Telefonprotokolle besiegeln ihr Schicksal. Zig Anrufe und Nachrichten zwischen Theresa und den Killern. Ein digitales Spinnennetz.
Der Prozess im Jahr 2003 wird zu einer Sensation und zu einer ethischen Zerreißprobe für die Justiz. Denn nun steht die Frage im Raum, wie bestraft man eine Frau, die vielleicht gar nicht versteht, was sie da Grauenvolles getan hat? Eine Frage, die Gesellschaft spaltet.
Die Verteidigung fährt schwere Geschütze auf. Sie präsentiert Theresas IQ-Tests, die ihren niedrigen Intelligenzquotienten belegen sollen. Die Argumentation? Theresa sei von den beiden jungen Männern ausgenutzt und manipuliert worden. Sie sei ein leichtes Opfer für ihre dunklen Pläne gewesen. Aufgrund ihrer geistigen Einschränkungen könne sie gar nicht die Drahtzieherin gewesen sein, sondern nur eine Marionette.
Doch die Staatsanwaltschaft hält dagegen. Sie weist auf die Akribie des Plans und die Kaltblütigkeit der Handlungen hin. Ohne Theresa wäre es laut Anklage niemals zu diesem Doppelmord gekommen. Auch für den Richter ist Theresa die Wurzel des Übels, die treibende Kraft hinter der Tragödie. Ohne sie gäbe es keine Toten.
Das Urteil führt zu weltweiten Diskussionen. Es lautet Todesstrafe für Theresa Lewis. Die beiden eigentlichen Schützen, Matthew und Rodney, kommen mit lebenslanger Haft davon. Eine Ungerechtigkeit in den Augen vieler. Derjenige, der die Waffe hält, darf leben. Diejenige, die die Tür öffnete, soll sterben? Ein Paradoxon der Gerechtigkeit.
In den USA wird hitzig über die Todesstrafe für Menschen mit geringem IQ debattiert. Eine Diskussion, die bis heute andauert. Aber das Urteil für Theresa steht. Matthew Schellenberger entzieht sich seiner Strafe auf seine eigene Weise. 2006 begeht er in seiner Zelle Suizid. Er ist gerade mal Mitte 20, als er seinem Leben ein Ende setzt. Und er hinterlässt keine Antworten, nur noch mehr Fragen. Ein dunkles Vermächtnis.
Rodney Fuller sitzt bis heute hinter Gittern, ein Leben in Gefangenschaft als Konsequenz seiner Taten. Theresa verbringt 7 Jahre im Todestrakt. Sie verändert sich dort, wird religiös und gilt als Mustergefangene. Und sie soll auch Reue gezeigt haben. Sogar die Wärter und der Gefängnispfarrer setzen sich am Ende für sie ein. Sie scheinen von ihrer Wandlung überzeugt zu sein.
Internationale Organisationen wie Amnesty International oder sogar der Vatikan fordern Gnade und die Umwandlung der Todesstrafe, die sie für unverhältnismäßig halten, in eine lebenslange Haft. Sie verweisen auf die ungleiche Bestrafung und Theresas geistige Verfassung, die sie als mildernden Umstand ansehen.
Doch der Gouverneur bleibt bei der Entscheidung. Für ihn ist die Tat so grausam, so berechnend, dass es keine Milderung geben darf, keine Ausnahme von der Regel. Das Urteil sei gerecht und korrekt. Am 23. September 2010 soll die Strafe vollstreckt werden.
Theresa Lewis, die erste Frau seit fast einem Jahrhundert, die in Virginia hingerichtet werden soll, verbringt ihre letzten Momente mit Gebeten und dem Besuch ihres Anwalts. Sie soll gefasst gewesen sein. Draußen vor dem Gefängnis versammeln sich Demonstranten, doch ihre Rufe nach Gnade bleiben ungehört. Die Welt blickt auf Virginia auf eine Frau, deren Schicksal eine ganze Nation spaltet.
Um 21 Uhr wird Theresa Lewis in die Hinrichtungskammer geführt. Hier soll sie die tödliche Injektion bekommen. Ihre letzten Worte sind angeblich eine Bitte um Verzeihung an Julians Tochter Kathy, die als Zeugin anwesend ist. Ich möchte, dass Kathy weiß, dass ich sie liebe und dass es mir sehr leid tut, soll Theresa gesagt haben. Ein letztes Geständnis? Vielleicht auch ein letzter Versuch der Wiedergutmachung? Um 21.13 Uhr wird sie für tot erklärt.
Und damit endet ein Fall, der bis heute Fragen aufwirft. Fragen nach Schuld, nach der Komplexität menschlicher Motivationen, nach Verantwortung, nach der Rolle der Gesellschaft und des Rechtssystems.
Das war's von Mord in Short, eurem 15-Minuten-True-Crime-Podcast für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert uns gern, falls ihr es noch nicht getan habt, und passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.